Ibo stand an der Reling und merkte, dass sie betrunken war. Meer und Himmel flossen in der grenzenlosen Dunkelheit zusammen. Nirgendwo konnte sie Lichter oder eine Küstenlinie ausmachen. Unter ihr schlugen die Wogen an den Schiffsrumpf und brachen sich als weiß leuchtender Schaum. Sie fühlte sich seltsam entrückt, so als wäre sie wie die anderen eine Touristin, die keine andere Sorge kannte als die, ob die Liegezeit im nächsten Hafen für die geplanten Ausflüge reichen und das Wetter schön bleiben würde. Die Operation in Hongkong kam ihr fast surreal vor. Sie schüttelte verwundert den Kopf, als ihr unvermittelt und zum ersten Mal auffiel, dass sie in Gedanken ihre Mordaufträge stets Operationen nannte. Ganz so, als hätte sie ihr Medizinstudium brav abgeschlossen und würde nun als Chirurgin irgendwelche Leiber zusammenflicken. Seltsam, in was für einer Stimmung sie war. Ihr gesamtes Leben kam ihr eigenartig zusammenhanglos vor. Die Gesellschaft dieser Fremden an Bord hatte sie erstaunlich gefangen genommen. Es schien fast, als fühle sie sich das erste Mal seit sehr langer Zeit in einer Gruppe von Menschen wohl. Menschen, die sie erst seit 14 Tagen kannte und von denen sie einige überhaupt nicht ausstehen konnte. Merkwürdig, wurde sie mit zunehmendem Alter etwa gefühlsduselig? Sie schnippte ihre Zigarette halb geraucht ins Wasser und versuchte sich ihren Plan für Hongkong ins Gedächtnis zu rufen. Sie hatte 7 Tage Zeit, um den Auftrag zu erledigen. Ihr Mittelsmann Canuti hätte bis dahin veranlasst, dass die bestellte Waffe am abgesprochenen Ort in der Stadt für sie deponiert sein würde. Denn eine Kanone bei sich zu tragen, obwohl man keine braucht, war ein Risiko, das man nicht einging. Schon gar nicht nach dem 11. September. Sie grinste bei dem Gedanken an Canuti, den Mann mit der leisen Reibeisenstimme, der in ihrem Leben eine so bedeutende Funktion einnahm, dass sie ihn fast als ihren Schutzpatron ansah. Der Name des großen Canuti war garantiert so falsch wie der, unter dem sie selbst für den Kongress in Hongkong angemeldet war. Canuti versorgte sie stets mit der notwendigen Ausrüstung, ohne dass sie ihn je getroffen hätte. Und sie würde ihn auch niemals persönlich kennenlernen. So sicherten sie sich gegenseitig ab, darauf beruhte ihre Geschäftsbeziehung. Was Ibo jedoch nicht daran hinderte, ihn in ihrer Fantasie mit einem athletischen Körper samt weichen Augen und gewandten Händen auszustatten. Die Motive ihrer Auftraggeber waren ihr generell gleichgültig. Mal waren die Opfer Politiker, mal Figuren aus der Welt der multinationalen Konzerne. Gelegentlich ein Mitarbeiter, der nicht mehr wertvoll genug für seine Firma war, um ihn weiter mit hochbrisanten Firmengeheimnissen durch die Welt spazieren zu lassen. Irgend so etwas war es sicher auch diesmal. Ihre Gleichgültigkeit war der beste Schutz vor emotional bedingten Patzern. Eine persönliche Bewertung ihrer Aufträge konnte sie sich nicht leisten. Aus politischen Fragestellungen hielt sie sich ebenfalls heraus. Selbst wenn ein Auftrag eindeutig politisch war, sie grinste bei dem Gedanken an eins ihrer Bravourstücke, den Toten in der Schweizer Hotelbadewanne, gestattete sie sich keine Gedanken daran, welche Folgen ihre Tat haben würde oder ob sie auf der richtigen Seite agiert hatte. Was war schon die richtige Seite im dreckigen Geschäft der Politik? Es gab nur eine Bedingung, die sie stellte, keine Kinder. Kindermord war etwas, was ihr zu weit ging. Zumindest theoretisch. In der Praxis war sie um die Erfahrung, ein Kinderleben auszulöschen, bisher herumgekommen. Wer weiß, vielleicht machte es ihr ja auch gar nichts aus. Aber warum es darauf ankommen lassen? Sollten sich die erwachsenen Insassen dieser bekloppten Welt nur gegenseitig vom Erdboden pusten? Aber sie gönnte jedem Kind die Zeit, selbst herauszufinden, dass die Welt eine stinkende Kloake war. Nein, Ibo hatte ihre Grenzen und diese bewahrte sie. Solche Wünsche wurden allerdings auch so gut wie nie geäußert. Es waren zu 90% Männer, auf die sie angesetzt wurde. Wobei ihr die Tatsache, dass sie eine Frau war, die noch dazu nicht ganz unattraktiv war, die Arbeit erleichterte. Die Kerle trauten es ihr nie zu. Nun, im aktuellen Fall war das Opfer ein frustrierter 50-Jähriger mit einer Schwäche für dominante Damen in Spitzenunterwäsche. Mehr wollte sie über ihn nicht wissen. Und Gerechtigkeit interessierte sie einen Scheißdreck. Der Tod war eine äußerst willkürliche Angelegenheit, willkürlich und unfair. Wieso sollte es da irgendetwas ausmachen, wenn sie ihm ab und zu nachhalf? Sie musste schließlich nicht ständig Leute eliminieren, war keine von diesen umnachteten Serienkillern, über die sie zu ihrem Vergnügen so gern in Romanen las. Damals, vor 19 Jahren, hatte sie akzeptiert, dass der erste Mord ihre Seelenlandschaft lieblich rein und unbefleckt gelassen hatte. Dass es sich viel mehr um eine Gabe handelte als um einen Mangel. Ihr Weg war vorgezeichnet gewesen. Gepaart mit ihrer unbändigen Abenteuerlust und einer Schwäche für einen ausgesprochen luxuriösen Lebensstil, hatte ihr Entschluss, sich nicht für geistesgestört zu halten, fast unweigerlich dazu geführt, dass sie für viel Geld viele Menschen tötete. Man sollte stets seinen Begabungen nachgehen, hatte sie immer gefunden. Sie beugte sich nach vorn und ließ vergnügt einen langen Speichelfaden zur schwarzen Wasseroberfläche hinuntersegeln, wo er sich, für sie unsichtbar, mit den Myriaden von Wassertröpfchen vereinigte und verschwand. Genauso wie sie nach Erledigung der Operation in der Masse der Millionenstadt Hongkong untertauchen würde.